Hansermann erwarb eine große Wohnung unweit des Berliner Stadtschlosses, wo er Zusammenkünfte mit liberalen Delegierten aus anderen Provinzen organisierte. Auch im Hotel Russischer Hof kamen liberale Politiker zu Gesprächen, Debatten und allgemeinen Geselligkeiten zusammen. Um ausreichend Zeit für Vorgespräche zu haben, wurden liberale Delegierte angehalten, mindestens 8 Tage vor Beginn der ersten Sitzung in die Hauptstadt zu kommen. Die Bedeutung dieser Erfahrung in einem Staat, in dem die Presse und die politischen Netzwerke nach wie vor entlang regionaler Linien organisiert waren, kann kaum überschätzt werden. Sie erfüllte die Liberalen mit einem Gefühl des Selbstvertrauens und der Bestimmung und führte ihnen eindrücklich die Vorteile politischer Kooperationen und Kompromisse vor Augen. Die Liberalen arbeiteten, wie ein Konservativer neidisch bekundete, bis tief in die Nacht und sprachen ihre Strategien für wichtige politische Debatten ab. Durch dieses Vorgehen konnten sie in den meisten Kammerdebatten die Initiative an sich reißen. Im Vergleich dazu gaben die Konservativen ein geradezu klägliches Bild ab. Bei den meisten Debatten befanden sie sich in der Defensive und reagierten lediglich auf von den Liberalen eingebrachte Vorschläge und Vorwürfe. Als Verteidiger der provinziellen Vielfalt und regionalen Autonomie taten sie sich weitaus schwerer, auf gesamtpreußischer Ebene zu agieren. Die Politik vieler konservativer Adeliger war unentwirrbar mit ihrem elitären ständischen Status verknüpft, eine Haltung, die Allianzen mit potenziellen Verbündeten niederer Herkunft im Wege stand. Im Gegensatz zu den Liberalen, die sich auf bestimmte allgemeine Prinzipien einigen konnten, Konstitutionalismus, Repräsentanz, Pressefreiheit, waren die Konservativen meilenweit von einer eindeutigen, formulierbaren, gemeinsamen Plattform entfernt. Abgesehen vielleicht von einem vagen Konsens, dass eine schrittweise auf Traditionen beruhende Evolution einem radikalen Wandel vorzuziehen sei. Den Konservativen fehlte es an einer Führung, und sie brauchten lange, eigene Fraktionen zu schmieden. »Es erfolget eine Niederlage nach der anderen«, klagte Leopold von Gerlach am 7. Mai nach gerade einmal einer Sitzungswoche. Rein konstitutionell betrachtet war der Vereinigte Landtag ein Nichtereignis. Es war ihm nicht erlaubt, sich selbst in eine parlamentarische Legislative zu transformieren. Vor seiner Schließung am 26. Juni 1847 lehnte der Landtag den Antrag der Regierung auf Staatsanleihen zur Finanzierung der Ostbahn mit dem Hinweis ab, er werde dies nur tun, wenn der König ihm das Recht auf regelmäßige Zusammenkunft gewähre. In Geldfragen, so die zur Berühmtheit gelangten Worte des Unternehmers und liberalen Abgeordneten David Hansemann, hört die Gemütlichkeit auf. Im Hinblick auf die politische Kultur war der Vereinigte Landtag jedoch von enormer Bedeutung. Im Gegensatz zu seinen Vorläufern in den Provinzen war er eine öffentliche Körperschaft, deren Verhandlungen aufgezeichnet und veröffentlicht wurden und im politischen Leben des gesamten Königreiches Widerhall fanden. Insofern bezeugte der Landtag das völlige Scheitern der vom König verfolgten Eindämmungsstrategie und signalisierte das Bevorstehen bzw. die Unausweichlichkeit eines wirklichen konstitutionellen Wandels. Wie genau sich dieser Wandel allerdings vollziehen würde, war noch unklar.